So, das war jetzt sozusagen der Vorlauf, den wir bis hierhin haben, und das führt jetzt hoffentlich zumindest gut über zu Markus, den ich nochmal ganz kurz vorstelle. Markus Rauzenberg studierte Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaft. Er hat promoviert als Stipendiat des graduierten Kollegs Körperinszenierung und er hat promoviert zum Begriff der Störung unter medienästhetischer Perspektive. Er war im Anschluss Postdoktorand im graduierten Kolleg InterArt und zurzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Philosophie, Freie Universität Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Medientheorie, Ästhetik, Semiotik, Spieltheorie, Philosophie des 20. Jahrhunderts und Zombies, das kann man auch sagen. Letzte Veröffentlichung, ein wunderbares Wort, die Gegenwendigkeit der Störung. Aspekte einer postmetaphysischen Präsenztheorie, jetzt jüngst erschienen. Du wirst uns sicher noch irgendwann erklären, was die Gegenwendigkeit ist. Das muss einfach sein. Und er hat herausgegeben, auch 2008, glaube ich, der entstellte Blick, Anamorphosen in Kunst, Literatur und Philosophie. Damit würde ich dir jetzt das Wort übergeben.
Danke, Rolf, für die schöne Einführung. Da kommst du auch. wo sehr viele Punkte sind, also im Prinzip die ganzen Punkte von Winkler, die könnten wir jetzt eigentlich 4 Stunden lang 1 bis 6 abhaken.
Genau.
Und hätten da, glaube ich, extrem viel Diskussionsmaterial für den ganzen Kurs. Das Schöne ist, dass ich, du hast das sehr, sehr viel eleganter gelöst, aber ich würde jetzt also eigentlich mit keinem einzelnen, der einzigen der Punkte irgendwie übereinstimmen. Die haben alle für mich solche Schwierigkeiten, dass sie als solche nicht stehen gelassen werden können. Also sie bedürften einer sehr starken Modifikation, wobei natürlich, du hast vollkommen recht, der Vorteil von Winklers Klassifikation ist, dass sie zumindest mal eine ist. Ja, also das ist das ganz große Problem. Handlungsdimension, Transparenz, Opazität, was du die Verunsichtbar, das finde ich besonders schön, die Verunsichtbarmachung des Gemachten nennst, was bei mir, was ich auch bearbeite, dem Thema Transparenz und Opazität, da werden wir natürlich noch drauf zu sprechen kommen. Ich will nur kurz zunächst anfangen mit genau dem Problem, was du aufgezeigt hast, und eben, was machen wir, was können wir tun, wenn wir über Computerspiele bzw. die Medialität des Computerspiels reden wollen? Also die klassischen Fragen sind, sind Computerspiele Medien? Oder was sind die Medien des Computerspiels? Das sind alles so Fragen, die total sinnvoll klingen und es auch sind und sehr viel Inaugurationskraft haben. Und natürlich ist das sehr wichtig, denn natürlich ist es auch hochschulpolitisch wichtig, wenn wir irgendwas wie Game Studies initiieren wollen, wenn wir, ich meine, nicht jeder kriegt so schönes Geld wie ihr, wenn man also wirklich auf einem größeren Gebiet einfach Geld haben möchte und sich wissenschaftlich etablieren möchte, braucht man ein Objekt. Und zwar ein distinktes Objekt, um das es geht und was nicht schon von allen anderen Kunstwissenschaften über die Jahrhunderte abgearbeitet wurde. Diese Fragen, sind Computerspiele Medien oder was sind die Medien des Computerspiels, sind für mich ein wenig unfruchtbar an der Stelle, an der wir momentan sind. Da sie einfach als Frage unentscheidbar sind, da sie für mich zu voraussetzungsreich sind. Das hängt zusammen allein schon mit der Verunsicherung über den Medienbegriff, den du wunderbar aufgeführt hast. Diese Diffusion des Medienbegriffs steht noch bevor wir uns überhaupt mit Medien-Computerspielen beschäftigen können. Das hält natürlich ein bisschen auf. Ne? Also wenn ich sage, wenn ich über Computerspiele spreche, weiß ich im Prinzip immer schon implizit, was ich mit Medium meine, wenn ich von Computerspielen als Medien rede. Also die Frage, da muss man, wie ich finde, einen Schritt zurückgehen. Aber man sollte an dieser Diffusion des Medienbegriffs, finde ich, nicht verzweifeln, sondern im Gegenteil, diese Verunsicherung gemäß des Objekts ernst nehmen und vom Computerspiel ausfragen, was Medialität eigentlich ist. Also was ich anstrebe, also das ist ein bisschen so eine Vorausbeschreibung dessen, was ich so mache, so die Grundmotivation, einfach vom Computerspiel aus oder von einzelnen Medien mich einfach mal belehren lassen, was Medialität eigentlich ist. Ich denke mal einfach erstmal heuristisch, dass es hier um Medien geht. Ganz einfacher Ansatzpunkt. Und man kann sich auf einfügen, natürlich ist immer eine implizite Definition vorhanden, was ein Medium ist. Wir können uns zum Beispiel darauf einigen, ein bisschen implizit vorläufig, es geht hier um Versinnlichung. Sibylle Krämer nennt das die Ästhetisierungsleistung des Medialen. Das persönlich und finde ich im Prinzip viel, viel schöner, aber einfacher. Medien machen etwas sichtbar. Das ist normalerweise, das ist jetzt nun relativ banal, aber ich würde sagen, es ist nicht trivial als Ausgangsthese für eine Eruierung dessen, was Medialität eigentlich ist. Ich finde nicht, dass Medientheorie da ist, um Definitionen zu produzieren. Wir haben jetzt gerade auch in den letzten Jahren ein zunehmendes, auch laut geäußertes Missfallen an der Diversität der Medienbegriffe. Also wenn ich Lambert Wiesing lese oder Matthias Vogel, da gibt es also wirklich, da geht es um die Entgrenzung des Medienbegriffs, dem jetzt endlich Einhalt geboten werden muss. Wenn man diese Sachen liest, bekommt man den Eindruck, Medientheorie wäre dazu da, so Definitionen zu produzieren. Ich meine, gut, die gibt es jetzt schon 20 Jahre, so in dem Maße, wie wir es hier betreiben. Die können ja endlich mal Ergebnisse liefern. So, ne? Wir brauchen irgendwie einen Medienbegriff, um dann zu den Sachen selbst zu kommen. Das kommt für mich bei dieser Klage über die Entgrenzung des Medienbegriffs ein bisschen raus. Das ist so eine Ungeduld an den ständigen Diskussionen am Medienbegriff. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Überzeugung, dass Medientheorie dazu da ist, solche Definitionen zu produzieren, sondern Medientheorie ist für mich eine Form des Fragens und eine Suchbewegung in erster Linie, die als solche vielleicht genau jenes methodische Potenzial haben kann, das andernorts fälschlicherweise von Definitionen erwartet wird. Also die Art und Weise der Suchbewegung selbst ist das Besondere an der Medientheorie, nicht ein irgendwie hinten rauskommender Medienbegriff. Dann können wir sagen, ah, endlich haben wir hier das Zeichen und dann haben wir daneben das Medium, das können wir jetzt irgendwie konvergieren lassen. Bis man dann mal genau hinguckt und merkt, dass selbst der Zeichenbegriff natürlich immer noch völlig strittig ist, genau wie der Medienbegriff. Also mein Plädoyer ist einfach, dass sich davon nicht frustrieren zu lassen, auch im Denken nicht. Und sich stattdessen einfach so eine Heuristik zu machen, also so eine vorläufige Ahnung, was Medialität ist, und sich davon damit auf die Objekte zuzugehen und sich davon auch dann von den Objekten selbst belehren zu lassen. Also gucken wir, was wir von Computerspielen über Medialität vielleicht lernen können. Wovon können wir ausgehen dann? Natürlich gibt es erstmal nur das Faktum Brutum, dass es gibt Computerspiele. Ne? Also wir haben das Ganze, warum wir hier sitzen, warum es Forschungszusammenhänge gibt, ist, dass es offensichtlich ein Phänomen Computerspiel gibt. Das ist nur eine ganz einfache Angelegenheit. Und dann gibt es verschiedene Beschreibungsweisen, die muss ich kennen, die kennt ihr alle, die muss ich nicht lange auserzählen. Man könnte herangehen und zum Beispiel die intermediale oder intertextuelle Ebene beschreiben. Also man könnte schauen, aus welchen medialen Formen besteht das Computerspiel. Das ist sehr nicht offensichtlich, das ist sehr fruchtbar, da gibt es viele Forschungen bereits zu. Welche Bereiche sind das, können das sein? Das ist zum Beispiel natürlich der Bereich der Bildlichkeit. Ne? Also Computerspiele sind immer auf eine gewisse Art und Weise an Bildlichkeit gebunden. Es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob es im Serious Games Bereich Ausnahmen gibt. Ich weiß von einem japanischen Spiel, das ohne Bilder und nur ohne Bilder auskommt und rein akustisch fungiert. Das ist nie in den Westen gekommen. Aber das ansonsten ist natürlich die Bildlichkeit ein offensichtlicher Teil des Computerspiels. Zweitens würde ich den Bereich des Rhythmus nehmen. Ne? Also Rhythmus nicht nur im Sinne von, dass wir hier ein Phänomen in der Zeit vor uns haben, die Computer als Computerspiele, sondern dass dieses, was auch immer gemacht wird vom Spieler, eine Skandierung des Erscheinenden auf dem Bildschirm durch den Spieler ist. Also die Art und Weise, wie Spieler und Spiel miteinander interagieren, durch welche Vorgaben, durch welche Eingriffe, durch welche Zufälle auch immer, erzeugen eine Art Rhythmus, und diese Rhythmisierung ist entscheidend für das Computerspiel als solches. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn es um Flow geht, wenn es um Immersion geht. Das sind alles im Prinzip rhythmische Bestandteile des Computerspiels. Drittens natürlich die narrative Ebene. Wir haben hier mit Britta natürlich auch wieder eine Expertin in diesem Zusammenhang, wobei man Narration natürlich über klassische erzähltheoretische Positionen hinaus verstehen kann, auch eine nicht an Story oder Plot gebundene Narration zum Beispiel konzeptionieren könnte. Also man könnte eine Art von kinetischer Narration zum Beispiel postulieren, die dann im Zusammenhang steht mit diesem Rhythmusanalyse und so weiter. Das sind so Möglichkeiten. Als viertes natürlich der Punkt des Ludus, des Spiels, weil Computerspiel, ne? Also Spiel ist offensichtlich etwas, ein wichtiges Element dessen, wobei dann für dieses Spiel, ja, wer denn nun zuständig ist, fachlich ist dann immer die Frage. Also es ist meistens die Kulturanthropologie, kulturwissenschaftliche Herangehensweise oder natürlich die mathematische Spieltheorie. Das alles hat natürlich seine Wichtigkeit in Bezug auf die Beobachtung von Computerspielen, aber natürlich haben wir das hier ein bisschen das Problem, wie genau gerade bei dem Medienbegriff, dass hier top-down Forschungsbestände und Methodenbestände oftmals appliziert werden und dabei das Phänomen als solches nicht erdrücken, also doch vielleicht ein bisschen erdrücken. Also es ist die Idee, und die Differentia Specifica des Computerspiels zu kommen, sind diese eben natürlich extrem wichtig. Also es geht ja nicht darum, die irgendwie auszugrenzen. Aber wenn man von vornherein das nimmt, dann kommt zu der Unsicherheit über das Medium, über den Medienbegriff, kommt noch eine weitere Schicht hinzu, die drüber legt, eines alten, etablierten Forschungsbestands und Methoden, die es dann immer noch mehr ein bisschen verdeckt. Und dann kommen so ein bisschen die Schwierigkeiten, dass man sich fragt, ja, das sind alles schöne Sachen, aber warum kann ich das, warum wollte ich das Computerspiel und so hier Phänomene aufzeigen zu können? Das ist doch alles schon nicht gemacht worden, aber die Problemfelder gleichen sich dann oft und ähneln sich dann stark. Trotzdem sind diese Ebenen natürlich extrem wichtig, auf der intermedialen Ebene. Eine zweite Ebene, und das ist das auch, was ihr hier macht, soweit ich das gesehen habe und verstanden habe, ist so etwas wie die transzendentale Ebene. Und zwar ganz im klassisch kantischen Sinne die Ermöglichungsbedingungen von Computerspielen. Also was, wie aus was emergieren quasi Computerspiele als solche? Und das ist so ein bisschen natürlich, und da sind wir natürlich dann schon am Punkt Raum und Zeit. Ne? Wie gehen Computerspiele mit Raum und Zeit um? Das ist eine Frage, die, wie ich finde, eine ganz grundsätzliche Frage sein muss, wenn man sich damit beschäftigt, was ist die Medialität des Computerspiels. Da könnte man erstmal fragen, nicht aus welchem Film übernimmt er die und die Bildsprache, aus welcher Erzähltradition übernimmt er die und die Handlungsstränge, sondern wie geht ein Spiel, wie geht dieses Phänomen mit Raum und Zeit um? Das finde ich eine sehr wichtige transzendentale Ebene bei der Beschreibung von Computerspielen. Dazu gehört natürlich dann auch mediale Ebene. Dazu gehören, selbst wenn wir gar nicht wissen, was medial ist, aber wir wissen, dass die Diskursebene, wie Medien entstehen, wie Apparate entstehen, wie Techniken entstehen, entscheidend ist für dieses Computer, zur Beschreibung des Computerspiels. Das wird hier auch, wie ich finde, sehr vorbildlich gemacht im diskursanalytischen Zusammenhang, zum Beispiel also in klassischen Studien von Pierce und da vorausgehend Kittler zur Geburt des Computers aus dem Militärischen sind knallharte Diskursanalysen, um die Genese der technischen Grundlagen des Computerspiels zu beschreiben. Also auch die Ermöglichungsbedingungen vom Computerspiel. Zweitens, und das ist auch so eine Art von Geburtswehe der jetzigen Medientheorie, das ist die Frage nach der Materialität, der Kommunikation. Ja? Was machen wir, wie bestimmen wir die Trägermedien, beziehungsweise, ob wir das eine Medien nennen oder was, wie bestimmen wir, dass die Trägerstoffe, aus denen heraus sich ein Medium, auf denen ein Medium beruht? Das ist natürlich umso schwieriger, als wir es mit Computerspielen zu tun haben, die unter dem Verdacht stehen, komplett entkörperlichte Zeichenwelten zu sein. Und der eben erwähnte Dieter Mersch ist einer derjenigen, die sagen, der in dieses Horn reinbläst, zu sagen, okay, der Computer und digitalen Zeichen sind schuld an einer gewissen Übersemiotisierung und einer völligen Missachtung der Präsenz des Körperlichen, des Analogischen. Ja? Digital wird gegen analog ausgespielt, in dem Sinne, dass digital eben die Logik der Zeichen, die Logik der Lücke ist, aber diese Lücke, aus der das Analoge letztendlich kommt, wird dabei übergangen und letztendlich fällt dabei der Körper, das Schwache, die Physis, der Präsenz, fällt dabei raus. Und Mersch, was Mersch halt versucht ist, dieses wieder nach vorne zu bringen, auch theoretisch ganz explizit gegen die Simulacren des Digitalen. Ne? Das ist ein alter Topos von Baudrillard und so weiter, das brauchen wir nicht zu wiederholen. Trotzdem ist es natürlich schwierig zu sagen, was sind tatsächlich die Materialität. Wenn man eine gegenteilige Position annehmen will, müsste man fragen, was ist denn die Materialität der Kommunikation im Computerspiel? Woraus besteht diese? Und natürlich kann man, wie du das auch tust und wo du auch hervorragend darauf insistiert hast, eben die Handlungsebene. Ne? Intersubjektiv ist insofern schwierig, weil es natürlich immer so gewisse kommunikative Strukturen auch schon vorannimmt. Aber wo ich hier aus Berlin komme, aus dem Institut, würde ich natürlich sagen Performativität und bin damit natürlich ein bisschen mehr Probleme erspart, denen du dich dann stellen musst, weil es natürlich keine Subjekte erfordert. Also es ist auch ein Problem, mit der das bei Winkler, Medien, Medialität erfordert, Intersubjektivität, weiß ich nicht. Das wäre so quasi meine Herangehensweise. Von dieser Herangehensweise aus würde ich gerne ein bisschen von der transzendentalen Ebene ausgehen und dann eben den Raumaspekt heute nur ein bisschen schlaglichtartig beleuchten. Das kann ich natürlich nur stichwortartig machen. Also alles, was da problematisch ist, können wir dann in der Diskussion erklären. Mein Ausweg wäre, aus diesem Dilemma einfach mal zu gucken, wie bei Computerspielen mit Raum umgegangen wird. Eine These, grundsätzliche These dabei wäre, dass Computerspiele beruhen auf räumlich verfassten Exteriorisierungen des Geistes. Und durch die Frage, wie sie dies genau zustande bringen, könnte man erstens die spezifische Medialität des Computerspiels und zweitens Logiken des Medialen als solche vielleicht in den Blick bekommen. Dabei spielen alle Ebenen, die ich von der intermedialen Ebene zugeordnet habe, wieder eine große Rolle. Der Unterschied liegt allein im Gang der Beschreibung, die dann einfach ein wenig bottom-up wäre und nicht so sehr top-down. Das ist der einzige Unterschied der Herangehensweise. Was ist Exteriorisierung des Geistes? Um das kurz mal, das ist natürlich ein sehr pathetisch auftretendes Wort, aber es meint im Prinzip eine Form der Versinnlichung, eine grundsätzliche anthropologisch extrem wichtige Form der Versinnlichung, meint Kulturtechniken zur Komplexitätsreduktion von Welt durch zweidimensionale Schematisierung. Also nochmal, was ist Exteriorisierung des Geistes? Kulturtechniken zur Komplexitätsreduktion von Welt durch zweidimensionale Schematisierung. Das kommt von Sibylle Krämer aus dem Schriftbildlichkeitskreis, also Diagrammatologie, und hat natürlich auch Verbindung zur Extended Mind Theory, die in der Philosophie of Mind eine große Rolle spielt. Das kann ich jetzt natürlich alles nicht herleiten. Es reicht aber zu wissen, dass die Exteriorisierung, dass die Schematisierung auf einer zweidimensionalen Fläche eine Kulturleistung ist, die als solche entscheidend ist für alle nachfolgenden Medienrevolutionen. Davon ist mal auszugehen, so grundsätzlich um so einen medialen Ausgangspunkt zu schaffen. Wenn man an Computerspiele denkt, heutzutage würde man natürlich denken, okay, warum denn Zweidimensionalität? Es besteht doch im Prinzip alles aus dreidimensionalen Polygonräumen. Was hat das mit Zweidimensionalität zu tun? Klar, nur natürlich würde ich dagegen sagen, natürlich sind es trotzdem immer Bildschirme. Ne? Also gerade der TFD-Bildschirm, der eine andere technische Genese hat als der normale Röhrenbildschirm, der aus dem Radarbereich kommt, ist der TFD-Bildschirm tatsächlich also ganz nah dran an der ursprünglichen, an der allerursprünglichsten Exteriorisierung des Geistes, einfach dem Finger im Sand, der da Zeichnungen macht zur Orientierung. Also wenn man sich den TFT anschaut, der im Prinzip wie ein Wunderblock funktioniert, das ist eine ganz, also da trifft sich mehrere tausend Jahre Menschheitsgeschichte im Prinzip. Und so neu ist das alles nicht. Und wenn man an die Exteriorisierung des Geistes auf zweidimensionaler Ebene denkt, sind wir natürlich schon bei der Karte. Also eine der grundständigsten und wichtigsten Kulturleistungen ist natürlich die Karte als Abstraktionswerkzeug vom Territorium. Ja? Karte und Territorium, damit sind wir beim Thema, ist laut Bateson einfach nur eine, also das, was man verstehen muss bei der Differenz von Karte und Territorium ist, dass eine Mitteilung gleich welcher Art nicht aus den Gegenständen besteht, die sie bezeichnet. Das ist ein grundlegender Topos und ein grundlegendes Argument jeder Zeichen- und Repräsentationstheorie. Sie wissen vielleicht, dass genau Karte und Territorium in den 70er Jahren bis heute über Umberto Eco, Baudrillard ganz wichtig wurde, aber schon, natürlich schon viel älter ist. Ne? Also diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen etwas, das etwas bezeichnet, was nicht es selbst ist. Also die grundsätzliche Unterscheidung scheint sehr trivial zu sein, ist es aber natürlich nicht. Was im Computerspiel nun passiert, ist, dass wir es hier natürlich nicht mehr mit Zeichentheorie zu tun haben, sondern eben mit Medialität. Und hier verkomplizieren sich die Dinge von Karte und Territorium zusehends. Und das ist genau der Punkt, den du vorhin nanntest und der mich auch interessiert, wenn es um das Verhältnis von Transparenz und Opazität geht. Man kann also nicht, wie ich meine, nicht einfach sagen, dass Medien sich unsichtbar machen. Das stimmt zwar, ne? Weil Medien auf der einen Seite, weil Medien, das würde sehr lange dauern, da kommt dieser Gegenwärtigkeitsbegriff dann raus. Also man kann sehr schön zeigen, dass Medien natürlich, um zu funktionieren, auf eine gewisse Weise unsichtbar werden müssen. Also ich gucke nicht auf den Fernseher, ich betrachte nicht den Fernseher, sondern sehe die Sendung, die darin läuft. Ne? Ich sehe im Kino nicht die Leinwand, sondern den Film und so weiter. Das Medium muss auf eine gewisse Weise verschwinden. Und das gehört tatsächlich zur Medialität. Allerdings nicht eindimensional. Es ist nicht so, dass immer, es ist im Gegenteil so, das kann ich ja nur behaupten und nicht argumentativ herleiten, ist, dass Medialität genauso auf einer Form von Störung, von Trübung, von Opazität basiert, die überhaupt, die ebenso konstitutiv ist, wie diese Transparenz-Unsichtbarkeits-These. Ne? Also in der Interface-Theorie ist es natürlich sehr wichtig geworden, spätestens seit Apple, die machen da eine riesen Show draus, ne? seit Erfindung der Benutzeroberfläche des Apple Lisa ist natürlich what you see is what you get. Ne? Ich sehe nicht, der Computer an sich ist eine Blackbox, komplett unsichtbar, nicht nur unsichtbar, sondern unerreichbar inzwischen. Also Windows blockiert da jeden Zugang, der auch irgendwo, Windows schützt den User vor sich selbst, beziehungsweise schützt den ganzen Computer als solchen vor dem User. Ne? Und damit dieses Transparenz- und Opazitätsproblem in einer politisch brisanten Form. Aber wie gesagt, das Problem ist komplizierter und ich finde, man kann es sehr gut sehen an Computerspielen. Weil in Computerspielen ist so meine These, spielt die spezifische Inszenierung eines Verhältnisses, eines bestimmten Verhältnisses von Karte und Territorium eine ganz große Rolle. Die Inszenierung eines spezifischen Verhältnisses von Karte und Territorium ist integraler Bestandteil eines jeden Computerspiels, würde ich sagen. Nicht nur Strategiespiel, wo du natürlich recht hast, dass eine Fetischisierung der Karte stattfindet, ganz klar. Aber ich meine, und das ist so irgendwie der Punkt, wo Strategiespiele uns informieren können über die Medialität von Computerspielen selbst, das ist ein Punkt, der quasi auf jedes Computerspiel zutrifft. Ich erinnere daran, dass in früheren RPGs, wenn sie das noch, also einige sind zu jung, um das überhaupt noch zu kennen, Ultima und Bard's Tale, und solche Geschichten bestanden daraus, also ein Reiz war, dass man wirklich vor dem Computer saß und so Dungeon-Anweisungen hatte, in denen man sich orientieren musste, man musste selbst Maps zeichnen, sonst war man verloren. Ne? Heute gibt es Automapping und so weiter, ist ganz klar, aber da noch nicht, da bestand es eigentlich da drin, richtig eigene Maps zu zeichnen, um durch diese Dungeons zu kommen. Das ist natürlich eine sehr offensichtliche Art und Weise. Man könnte dann denken, sowas wie Pac-Man ist was anderes. Da gibt es keine Karten, aber ich würde sagen, Entschuldigung. Natürlich ist es da auch ein Verhältnis, eine bestimmte Art von Karte und Territorium, was da inszeniert wird. Um das zu beschreiben, würde ich Sie vielleicht daran erinnern, dass das Pac-Man aus so viereckigen Leveln besteht, die so Labyrinthe sind. Dann ist der kleine Pac-Man, der muss den Ausgang finden, Levelausgang, dann geht es zum nächsten Ausgang. Es ist vielleicht sinnvoll, hier mit Michel de Certeau von Orten und zwischen Orten und Räumen zu unterscheiden. Orte sind Punkte, ich zitiere hier, beziehungsweise Punktmengen, die im Verhältnis der Koexistenz zueinander stehen und Lageverhältnisse in der Ordnung des Nebeneinander präsentieren. Das ist so, das ist die Karte, ne? Ein Ort. Räume hingegen entstehen durch gerichtete Aktivitäten von Subjekten. Also Orte sind Punkte, die miteinander in einem Verhältnis der Koexistenz nebeneinander existieren. Das ist die Karte zum Beispiel. Räume entstehen durch gerichtete Aktivitäten von Subjekten im Raum. Insgesamt, so de Certeau, ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht. Und Pac-Man, obwohl vielleicht unterkomplex im Verhältnis zu sowas wie World of Warcraft oder modernen Strategiespielen, macht auch genau das. Die Eigenbewegung des Spielers und die Beweglichkeit und diese Art, sich darin zu orientieren, macht aus der Schematisierung dieses Levels einen Raum und aus diesem Raum wieder einen Ort. Man sieht bereits hier, dass sich Karte und Territorium nicht dichotom gegenüberstehen, sondern sich in einem wechselseitigen Transformationsverhältnis befinden. Es ist keine keine distinkte Unterscheidung. Das ist entscheidend für das Computerspiel. Während es für Zeichen konstitutiv ist, dass die Ebenen von Karte und Territorium distinkt sind und immer bleiben, ist es eine beobachtbare Eigenschaft des Computerspiels, dieses Verhältnis in ein wechselseitiges Transformationsverhältnis zu überführen. Weitere Beispiele, wenn ich sehe Tomb Raider oder Zelda, klassische Action-Adventures, da kann man vielleicht sogar die These vertreten, diese bestehen ausschließlich in der Beherrschbarkeit der Maps. Also der, wenn man Maps jetzt auch im Sinne von Level-Architektur nennt. Ne? Also Maps ist ja interessant, dass in Computerspielen Maps sowohl klassische Kartenrepräsentationen bedeuten, als auch die gesamte Level-Architektur, die man erforscht und die man so quasi inkorporiert. Wenn bei Ego-Shootern von sogenannter Map-Kenntnis die Rede ist, die Voraussetzung ist, damit man kompetitiv mithalten kann in Ego-Shootern, dann ist das so eine Art von, selbst wenn es keine Übersichtskarte gibt, so eine Art von Einfleischung des virtuellen Raumes, der dann auswendig gelernt wird, und das ist dann die perfekte Map-Kenntnis, also so eine Internalisierung des Raums. Die wird erforscht und dabei sowohl kartografiert als auch performativ erlebt. Und in diesem Verhältnis stehen Karte und Territorium in einem Transformationsverhältnis. Das wollte ich damit sagen. Eine interessante Geschichte am Rande, wenn jemand Halo 3 kennt, den Multiplayer-Mode von Halo 3, da gibt es, der wird leider nicht oft benutzt, ein Feature namens The Forge, die Schmiede. Da kann jemand, ich habe das nie wirklich in Aktion gesehen, was nehmen kann, Vehikel, dem Gegner irgendwelche Hindernisse in den Weg stellen und so. Also eine Echtzeit-Terraforming-Veränderung der Map während des laufenden Spiels.
Es gibt da auch nur ganz kurz als Fußball einen Open-Source-Shooter, der nennt sich Sauerbraten, und da gibt es noch einen Multi-Koop-Modus, da kann man sich dann verabreden online und kann dann einfach mal loslegen und eine Map zusammenbasteln. Und dann kann man dann auch einfach dann im Level dann loslegen, einfach mal, wenn zu viele Monster da sind, mal schnell ein Loch in die Wand machen und verschwinden.
Ja, sowas. Also es ist also wirklich ein integraler Reiz, in vielen Spielen ein Metaverhältnis zur Karte herzustellen, was dann aktuell performativ erlebt werden kann. Hier werden Orte zu Räumen und Räume zu Orten im Sinne von Michel Tissot. Das ist das Prinzip der Exploration in Computerspielen, was ich meine. Also wenn ich vom explorativen Charakter des Computerspiels rede, dann meine ich dieses Prinzip, dass im Computerspiel Orte zu Räumen werden und Räume zu Orten, also das Verhältnis von Karte und Territorium, ständig in einem fließenden Verhältnis steht. Spielerisch entscheidend ist dabei jedoch immer ein Quantum von Ungewissheit und Orientierungsverunsicherung. Also es kann nie darum gehen, dass einfach eine fertige Orientierung einfach geliefert wird und die hat man abzugrasen als Spieler, sondern es muss ein großes Maß an Unsicherheit bestehen. Silent Hill, wo wir einen schönen Band gemacht haben, der jetzt gerade wieder aufgelegt wird, will ich das nicht nur mal unterbringen, ist da ein hervorragendes Beispiel, weil das Spiel, das wäre natürlich, wenn wir es nicht kennen, irgendwie nett, das zu sehen, aber die Leute, die Silent Hill nicht kennen, ein Action-Adventure, ein Horror-Adventure, in dem ein mitleidenswerter Protagonist sich in einer Stadt orientieren muss, die entweder komplett von der Dunkelheit umgeben ist oder komplett vom Nebel eingehüllt ist. Also die Orientierung besteht im Prinzip daraus, sich quasi durch eine Nebelsuppe oder Dunkelheit zu bewegen. Und nur das Radio gibt Hinweise auf die Nähe von meistens dann feindlichen Objekten. Also hier ist tatsächlich diese Wahrnehmungsverunsicherung und die Unsicherheit, gerade im Hinblick auf das Mapping, entscheidend als Spielmotor bei Silent Hill. Wo wir beim Nebel sind, ich weiß nicht, habt ihr das schon gemacht, den Begriff der Fog of War?
Wir haben es noch am Rande.
Fog of War ist, muss ich auch kurz beschreiben, das ist natürlich schon jetzt ein Bild, verdammt, das geht dann viel schneller. Fog of War in Strategiespielen, vor allen Dingen auch in rundenbasierten Strategiespielen, die es heute nicht mehr so populär sind, sind Teile der Map, die schwarz sind, und man bewegt sich zum Beispiel mit seiner Einheit, bewegt man sich dahin, und dann wird dieser Teil der Karte in Echtzeit ausgemalt sozusagen. Also die Karte wird dann dargestellt. Das ist quasi die kartografische Repräsentation dieser genannten Orientierungsverunsicherung in Echtzeit. Ja? Die Karte wird aktuell, während man sich da bewegt, wird sie mitgemalt, und natürlich weiß man, der Punkt ist, man weiß nicht, was sich da befindet. Das heißt, man könnte, wenn man einfach geradeaus durch diese schwarzen Gebiete rennt, durch diesen Fog of War, wird man in Hinterhalt geraten, wird man Feinden begegnen, wird man Schwierigkeiten kriegen. Das heißt, man muss gucken, dass man sich vernünftig orientiert und Gefahrenzonen vorher schon sieht. Dies kommt, dieser Ausdruck Fog of War kommt tatsächlich vom alten Clausewitz persönlich. Zitat: Endlich ist die große Ungewissheit aller Datis im Kriege eine eigentümliche Schwierigkeit, weil alles Handeln gewissermaßen in einem bloßen Dämmerlicht verrichtet wird, was noch dazu nicht selten wie eine Nebel- oder Mondscheinbeleuchtung den Dingen einen übertriebenen Umfang, ein groteskes Aussehen gibt. Das ist der Fog of War. Wenn er jetzt in der militärischen Definition, die heute in Militärschulen gelehrt wird, heißt es: The Fog of War is a term used to describe the level of ambiguity in situational awareness experienced by participants in military operations. Schlüsselbegriff ist hier Ambiguity, ne? Wie vorher, sowohl im Spiel als auch in diesen Militärsimulationen bzw. im Begriff der Fog of War ist das Prinzip der Verunsicherung entscheidend. Was mich hier allerdings interessiert, ist nicht die Anbindung, also ein neuerlicher Beweis, dass Strategiespiele natürlich stark an militärische stark aus dem Militärischen kommen, das ist offensichtlich. Was mich interessiert, ist die Nähe von Clausewitz' Beschreibung zu Silent Hill. Wenn man sich vorstellt, also wie ich es gerade beschrieben habe, Silent Hill, ne, man bewegt sich im Dunkeln, hat Monster vor sich, die man besiegen muss, man ist denen meistens stark unterlegen. Das ist so ein Motor der Angst in diesem Spiel. Wenn man dann nochmal diesen Clausewitz-Absatz liest, der auch von Dämmerlicht spricht, Nebel- und Mondscheinbeleuchtung und natürlich auch sogar das groteske Aussehen betont, interessiert mich hier diese ästhetischen Valenzen in Clausewitz' Beschreibung, die dann im Spiel umgewertet werden und auch genau als diese ästhetischen Valenzen wieder auftauchen. Ne? Diese Verunsicherung, die im Krieg natürlich möglichst zu vermeiden ist, weil es lebensbedrohlich ist, ist im Spiel dann ein Motor genau dieses Spiels. Ne? Das ist hier natürlich kein Zufall. Zentral ist der Begriff der Ungewissheit, Ambiguity, jene Ungewissheit, die im Krieg, um zu überleben, möglichst vermieden werden muss, aber nach Clausewitz überhaupt nicht vermieden werden kann. Im Computerspiel hingegen kann sie nicht nur nicht vermieden werden, sie darf auch nicht vermieden werden, weil sie konstitutiv für das Spiel überhaupt ist. Bateson sagt, dass eine logische Anomalie des Spiels ist es, dass Karte und Territorium im Spiel sowohl gleichgesetzt als auch unterschieden werden können. Das ist natürlich die Pointe dieser Karte-Territorium-Relation im Sinne von Batesons. Die Beispiele, die ich natürlich nur andeuten konnte, aber vieles, was du, Rolf, vorher gezeigt hast, finde ich, lässt sich da hervorragend mit einbeziehen. Diese Beispiele können vielleicht andeuten, dass ein wichtiger Aspekt der Medialität des Computerspiels in eben dieser logischen Anomalie liegt. Computerspiele vermitteln Karte und Territorium, indem sie diese fortwährend ineinander transformieren. Ich finde, das könnte ein Hinweis sein, vielleicht können wir über den diskutieren, wie Vermittlung neu verstanden werden muss, wenn wir von Medialität sprechen. Also es ist uns allen klar, dass Vermittlung nicht im Sinne von Point A zu Point B im Sinne der Kommunikationstheorie zu verstehen ist, sondern dass Medientheorie eingedenk des komplexen Verhältnisses von Transparenz und Opazität eher von Transformation gesprochen werden muss. Und es ist kein einliniges Verhältnis von Karte und Territorium. Zweitens, in der Exploration werden Karten zu Territorien, Orte zu Räumen und umgekehrt. Das ist das Prinzip der Exploration, was ich versucht habe kurz anzudeuten. Der Punkt ist aber, dass dabei die Unterschiede nicht verwischt werden. Also es geht ja nicht um ein imaginäres Traumgespinst, sondern diese Unterschiede von Karte und Territorium sind ständig anwesend und sind als solche sichtbar. Aber sie gehen trotzdem ineinander über und sind nicht distinkt, wie es für die Zeichentheorie zum Beispiel für den Zeichenbegriff wichtig ist. Das wirft vielleicht einen neuen Blick auf das, was Medialität vielleicht sein könnte. Also die Unterschiede werden nicht verwischt, sondern zeigen sich in ihrer Interdependenz vor dem Hintergrund ihrer Differenz. Sie sind als solche sichtbar, aber trotzdem gehen sie ineinander über. Das ist gemeint, wenn Bateson davon spricht, dass im Spiel Karte und Territorium sowohl unterschieden als auch gleichgesetzt werden. Das geht nur, wenn diese Positionen sowohl unterschieden als auch ineinander transformiert werden können. Das nur so als ein paar Schlaglichter auf dieses Problem. Ich hätte noch tausende Beispiele natürlich nehmen können. World of Warcraft hatte ich noch und Halo ODST. Ein Spiel mit sehr komplexem Mapping, aber es ist im Prinzip nur Bells and Whistles. Das so ein paar Thesen zu dem transzendentalen Aspekt, dem Raumaspekt in Computerspielen, der ein bisschen über Strategiespiele hinausgeht, aber wie ich finde, sich sehr gut eignet, Computerspiele auch an sich ein bisschen zu beschreiben. Nicht nur das Strategiespiel, sondern vom Strategiespiel aus und von der Art des Mappings da Ausblick gibt auf die Medialität des Computerspiels als solches. Nur das als paar Ideen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super.